ARD Sounds.
Hallo, ich bin Juliane Neubauer. Und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die eine besondere Herausforderung im Leben meistern. Manche haben gelernt, mit einem Schicksalsschlag klarzukommen. Es geht oft um Themen, über die wir in den Nachrichten berichten. Aber dabei wird in der Regel über die Menschen gesprochen und selten mit ihnen. Vorurteile bekommen so keine Konkurrenz durch echte Perspektiven. Ihr findet diese Folge und alle bisherigen in der ARD Sounds App.
Ich würde gerne einen Beitrag, wenn auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass Menschen sich nach einer Kündigung weniger schämen, dass sie das Ganze vielleicht auch als Chance sehen können und auch, dass das Thema Arbeitslosigkeit weniger tabuisiert wird, weil ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich glaube, in den nächsten Jahren wird es doch einige treffen, die das nie gedacht hätten.
Das sagt Nadine. Nadine wurde vor 2 Jahren gekündigt. Und seitdem setzt sie sich unfreiwillig damit auseinander, was es bedeutet, in Deutschland arbeitslos zu sein. Und diese Auseinandersetzung fasst sie in kurzen Filmen zusammen, die sie über die sozialen Medien teilt. Dabei ist etwas sehr Interessantes zu beobachten, denn die Reaktionen auf ihre Videos und die Bewertungen ihres persönlichen Alltags als Arbeitslose legen offen, wie viele auf Arbeitslose herabschauen. Warum ist das so? Diese Frage darf ich hier in der nächsten Stunde mit Nadine verhandeln.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.
Rund 3 Millionen Menschen in Deutschland sind arbeitslos. Und ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass das alles sehr unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und Lebensrealitäten sind. Und trotzdem steckt bei vielen das Bild von einem stereotypen Arbeitslosen im Kopf fest. Auch Nadine kennt dieses Bild und überarbeitet ihre Meinung in dem Moment, wo sie selbst dazu gehört. Weil sie nach einer Kündigung arbeitslos wird. Sie entscheidet, ihr Leben als Arbeitslose in den sozialen Medien zu teilen. Und so bin auch ich auf sie aufmerksam geworden. Ich habe ihre Videos gesehen.
Ich heiße Nadine, ich wurde vor 346 Tagen gekündigt. Ich heiße Nadine, ich wurde vor 349 Tagen gekündigt. Ich heiße Nadine, ich wurde vor 354 Tagen gekündigt. Und heute bekommt ihr einen Einblick in meinen brotlosen Alltag.
Offensichtlich bricht Nadine damit ein Tabu. Denn ein kurzer Blick in die Kommentarspalte zeigt, dass, mit Verlaub, vor allem Männer sich daran stören, dass Nadine ihre Arbeitslosigkeit nicht so verbringt, wie sie es erwarten. Sie hat einen Hund, unternimmt schöne Dinge und leistet sich sogar manchmal eine Maniküre. Ich habe Nadine für unseren Podcast angefragt und sie hat zugesagt. Sie ist mir von ihrem Sofa in ihre Berliner Wohnung zugeschaltet. Und ich frage sie zunächst, was für einen Job hat sie 2024 eigentlich verloren?
Ich habe bei einer E-Learning-Plattform gearbeitet. Ich war da Senior Content Editor.
Was hattest du denn selbst damals für ein Bild von Arbeitslosen gehabt?
Habe ich immer noch für eine Millisekunde vor meinem inneren Auge, wenn ich den Begriff der die Arbeitslose oder Arbeitslosigkeit höre, diesen stereotypischen Sozialschmarotzer, den man aus dem RTL 2 Nachmittagsprogramm kennt, der irgendwo in einer Platte wohnt, auf einem abgeranzten Sofa sitzt, mit so einem Ripphemd, das irgendwie vollgekleckert ist, der den ganzen Tag nur Chips oder Dosenravioli isst, mit einem vollen Aschenbecher vor der Nase, der den ganzen Tag nur Fernsehen guckt und da schön breit sitzt und sagt, oh, ich habe gar keinen Bock zu arbeiten, sollen das doch andere machen. Für eine Millisekunde habe ich den immer noch vor meinem Auge, weil man davon doch sehr geprägt ist, über Jahre hinweg, durch Stimmungsmache oder eben ganz präsent durch RTL 2. Das muss ich dann aktiv immer verwerfen und mir sagen, nee, Nadine, das ist ja ein gemachtes Bild, was so gar nicht existiert. Und guck mal, dich hat es auch getroffen und du hast mit den Menschen aus dem RTL 2 Nachmittagsprogramm gar nichts gemeinsam.
Hattest du dann arbeitslose Personen im Bekannten- oder Freundeskreis, bevor du selbst quasi damit konfrontiert wurdest?
Mm-mm. Wobei, wenn ich jetzt darüber, auch im Park, wenn ich Leute treffe, gerade mit Hund, kommt man ja relativ schnell ins Gespräch. Und eine der ersten Fragen ist immer, was machst du denn beruflich oder so? Und wenn man dann sagt, ja, ich wurde gekündigt und ich baue mir gerade eine Selbstständigkeit auf, dann erfährst du tatsächlich, dann ne, ich war auch mal arbeitslos. So, dass es eigentlich kein Randphänomen ist, was nur einzelne Personen trifft, sondern vielleicht doch schon jeden zweiten oder dritten. Es spricht halt nur keiner drüber, weil es ja irgendwie ist ja peinlich und ist ja irgendwie asozial, arbeitslos zu sein. Aber wenn man dann mal mit Leuten ins Gespräch kommt, so jeder dritte, vierte bringt dann schon über die Lippen, ja, ich war auch schon mal arbeitslos.
Es gab so mehrere Entlassungswellen in dem Unternehmen, in dem du gearbeitet hast. Wann hast du denn das erste Mal gedacht, also du warst ja bei der ersten Welle noch nicht dabei, aber wann hast du das erste Mal gedacht, oh, das könnte hier für mich eng werden?
Direkt ab der ersten, weil ich auch so ein kleiner Imposter bin. Und wenn du dann halt siehst, ich glaube, bei der ersten Kündigungswelle war ich ein halbes Jahr im Unternehmen gerade angestellt. Und wenn du dann siehst, dass viele oder Kollegen gegangen sind, von denen du nie gedacht hättest, dass die gekündigt werden, dann hinterlässt das halt schon ein Geschmäckle. Es war trotzdem wirklich eine tolle Unternehmenskultur. Ich habe da gerne gearbeitet, aber trotzdem ist es halt krass im Hinterkopf geblieben. Mit so eine kleine Angst ist einfach geblieben, so bei jedem Halbjahresgespräch. Das haben wir aber auch offen angesprochen gehabt tatsächlich. Da hatten wir eine sehr gute Unternehmenskultur, dass wir mit dem Vorgesetzten auch darüber sprechen können, dass hier irgendwie die Atmosphäre teilweise nicht so, das heißt nicht so schön ist, aber dass es eben Geschmäckle hinterlassen hat und dass man schon irgendwie ein bisschen Angst hat, dass es einen irgendwann auch trifft, ob man sich wirklich jetzt so sicher sein kann, dass der Arbeitsplatz sicher ist.
Wie ist dir dann schließlich gekündigt worden? Also ich glaube, du hattest mir damals gesagt, in der dritten Welle warst du dann mit dabei.
Genau, dritte Welle, da ist mein Kopf gerollt. Das war ein Dienstagvormittag. Da hatte meine Vorgesetzte oder die Head of des Content-Teams hatte mir am Tag vorher eine Nachricht geschrieben, ob ich Zeit hätte für ein kurzes Meeting am Dienstagvormittag. Und ich hatte mir dabei nichts gedacht, weil mein direkter Vorgesetzter, also mein Teamleiter, der war zu dem Zeitpunkt im Vaterschaftsurlaub. Und dann dachte ich, ach, sie will einfach mal kurz nachhorchen, ob die Projekte laufen, ob ich irgendwie Unterstützung brauche. Und das Meeting, es fand über Google Meet statt, weil wir sind auch über, gut, ich bin in Berlin, aber zum Beispiel meine Head of, die wohnt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und mein Teamleiter in Hamburg. Und also wir sind ein bisschen verstreut gewesen. Deswegen, genau, hat sie ein Meeting eingestellt, das hieß dann Catch-up. Und bei Google Meet kennen wahrscheinlich die meisten. Noch bevor du ins Meeting reingehst, kannst du ja sehen, wer schon anwesend ist. Und sie war schon drin und eine Millisekunde später war dann auch mein Vorgesetzter mit im Meeting. Und ich war noch so die Außenstehende. So, ne, wie als würdest du in so ein Café reingucken und du siehst, wer schon am Tisch sitzt. Du bist nur noch nicht reingegangen. Wo ich dann schon so dachte, oh, irgendwas hast du anscheinend falsch gemacht oder es gibt anscheinend Redebedarf, weil sonst würde dein Teamleiter da nicht aus seinem Vaterschaftsurlaub dazugekommen sein. Und dann eine Millisekunde später war dann auch eine Person von HR dabei, wo ich dann so wusste, okay, sowas Schlimmes hast du definitiv nicht gemacht, dass jetzt HR dabei sein muss. Und dann ist das Fiese ja noch, dass du dir selber so ein bisschen den Todesstoß versetzt, indem du klickst, jetzt am Meeting teilnehmen. Und das fand ich dann, es war sehr unangenehm, weil man sieht sich bei Google Meet oder generell über Video, Telefonie natürlich selber. So, das fand ich sehr unangenehm. Dann kannst du die Leute ja auch nicht wirklich wahrnehmen in ihrer ganzen Körpersprache, weil du siehst sie nur bis zu den Schultern. Dann sind natürlich alle stumm geschaltet. Das heißt, du hörst ja wirklich nichts, außer die Person, die redet. Das war eben die Personalerin, die den Standardtext runtergerattert hat. Und dann war das Meeting innerhalb von 3 Minuten auch schon vorbei. Also ich hätte Fragen stellen können, aber was habe ich da großartig für Fragen? Ist ja sehr selbsterklärend irgendwie. Und dann einzig Gute ist, wenn du im Homeoffice bist, du kannst dann halt den Laptop zuklappen und bist dann für dich alleine in deinen eigenen 4 Wänden. Ich habe mich dann oft gefragt, so, okay, wie könnte man denn schön kündigen, so dass es eine angenehme Situation irgendwie ist. Ist wahrscheinlich immer irgendwie schwierig, weil es ist immer eine unangenehme Situation. Ich glaube, im Büro, also hätte man mich da gekündigt, das hätte ich auch blöd gefunden, weil so kurz vor 10, dann kommst du raus aus dem Büro, packst deine Sachen, dann scherzen die Kollegen wahrscheinlich so, na, machst du schon Pause oder Feierabend? Und dann musst du sagen, nee, Leute, ich wurde gerade gekündigt. Das ist halt auch irgendwie auch nicht so schön.
Also vielleicht nochmal für alle, denen noch nie gekündigt wurde, was gehört dann da in so einen Standardsatz mit rein? Es tut uns total leid, aber geht nicht anders? Oder was sind denn da so die Standardsätze?
Ja, es tut uns leid, wir müssen dich betriebsbedingt kündigen, bitte sieh das nicht als an deinen Fähigkeiten und wir haben gerne mit dir zusammengearbeitet. Du bekommst heute noch das Kündigungsschreiben per Post, den Abwicklungsvertrag bitte zurücksenden, wir schicken dir auch noch eine E-Mail mit den nächsten Steps und so weiter, also sehr formal. Da jetzt im Nachhinein weiß ich, wie man vielleicht schöner kündigt. Ich hätte mir definitiv gewünscht, dass meine Head-Off vorher so ein Vier-Augen-Gespräch mit mir geführt hätte, so sehr menschlich auf Augenhöhe. Und dann eben dieses, ich glaube, das ist ja verbindlich, dass einmal so ein Kündigungsgespräch stattfindet, wo die Personalerin dabei ist. Aber dass man einmal so ein sehr menschliches Gespräch mit der Vorgesetzten führt, wo man schon irgendwie, ja, wo man nochmal Wertschätzung bekommt. Weil das habe ich jetzt am Ende leider überhaupt nicht erfahren. Dabei habe ich ganz andere Erfahrungen mit dem Unternehmen gemacht. Aber dann jetzt letzten Endes die Kündigung, die war doch sehr, sehr nüchtern. Wertschätzung war da auf jeden Fall nicht, leider.
Du hast schon gesagt, du warst zu Hause, hast den Laptop zugeklappt und also habe ich das jetzt richtig verstanden? Das war quasi eine von jetzt auf gleich Kündigung, wo dann auch sofort du deine Arbeit fallen gelassen hast oder war das schon noch, hast du noch ein paar Wochen irgendwas weitergemacht?
Nee, ich habe gar nichts mehr weitergemacht. Ich weiß noch, ich hatte dann ein Übergabegespräch, wo mein Kollege dabei war und mein Teamleiter und da habe ich einmal erzählt, an welchen Projekten ich gerade arbeite und haben die plötzlich angefangen zu brainstormen über eine Sache und dann so, und plötzlich, und Nadine, was hältst du denn davon? Und ich dachte so, ich höre nicht richtig, so sorry, dazu habe ich überhaupt gar keine Meinung mehr. Musste der Teamleiter selber schmunzeln. Genau, ich habe von heute auf morgen habe ich gar nicht mehr gearbeitet gehabt. Ich war 3 Monate freigestellt, weil ich eben eine 3-monatige Kündigungsfrist hatte. Also ich war nicht, wie heißt das dann? Fristlos? Ja, genau, fristlos gekündigt, sondern noch 3 Monate quasi angestellt, aber ohne, dass ich noch irgendwas arbeiten musste.
Aber dann bricht ja quasi ein kompletter Rhythmus, also Alltagsrhythmus irgendwie von jetzt auf gleich zusammen. Also das stelle ich mir total schwierig vor. Wie bist denn du damit umgegangen?
Komischerweise sehr gut. Ich finde, Arbeit gibt ja jetzt auch nicht so eine krasse Struktur vor. Die gibt ja nur so einen großen Zeitslot vor, 8 bis 16 Uhr oder 8 bis 17 Uhr. Und ich kann mich ganz gut wirklich selbst organisieren, einfach weil ich das auch für mich selber brauche, so in Zeiten zu denken, das mache ich dann und dann, dann kommt das und dann kommt das. Deswegen war das für mich überhaupt kein Problem. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt auch noch für den Berlin-Marathon trainiert. Vielleicht hat das auch so ein bisschen mich gerettet, weil ich einfach gut zu tun hatte. Ich habe schon gemerkt, okay, Marathontraining plus Vollzeitjob, das ist hart, das ist wirklich hart. Und habe es auch dann so ein bisschen als sommerliche Naivität abgestempelt, dass ich so sorglos war. Aber diese sommerliche Naivität, die hält bis heute an. Also inzwischen ist ja bald wieder Sommer. Ich konnte mir das selber nicht erklären, weil ich eigentlich immer ein Mensch war, der sehr, sehr viele Existenzängste hatte und sich immer mehr Sorgen macht als überhaupt nötig. Aber komischerweise hatte ich das nicht. Ich kann es aber nicht erklären, warum, und kann da leider auch keinen guten Tipp mit auf den Weg geben.
Aber nochmal an diesen Tag zurück. Wie ist der Tag weitergelaufen? Morgens um 10 die Kündigung ist ausgesprochen. Du bist zu Hause, du klappst den Laptop zu. Was war dann das Erste, was du gemacht hast?
Ich habe erstmal geweint. und dann kommen ganz viele Emotionen über dich rüber. Es macht was mit dem Ego. Es glaube ich, ganz normal, weil du fühlst dich einfach nicht gewollt. Es ist wie, als würde ein Partner mit dir Schluss machen. Das macht ja auch was mit dem Ego. Du fragst dich so, okay, war ich nicht lustig genug? Dann kam bei mir so ein bisschen, ja, Wut, kann man das sagen, Wut auf, wenn man sich schon so fragt, ja, warum ich, warum nicht jemand anderes? Dann, ja, fühlt sich dann eben unfair behandelt. Dann natürlich so die Angst, so scheiße, ich habe da echt gerne gearbeitet. Ich habe für Berliner Verhältnisse gut verdient. Ich habe super viel Freiraum gehabt. Ich konnte im Homeoffice arbeiten, wann ich wollte. Und ja, so ein tolles Unternehmen oder so einen tollen Job finde ich bestimmt nie wieder. Das war auch mit so der erste Gedanke, okay, Mist, du musst jetzt Bewerbung schreiben. Ab dem 1.12. musst du wieder in irgendeinem Berliner Büro sitzen mit Onboarding und Kicktisch und gratis Obst. Da hat sich mir schon der Magen umgedreht. Und dann war da aber auch das Gefühl von, hey, vielleicht musste das passieren, damit du endlich mal den Arsch hochkriegst und dich traust, was zu machen, was dir wirklich Spaß machen würde. Weil auch wenn ich da wirklich gerne gearbeitet habe, es war wirklich der erste Job, wo ich gerne hingegangen bin oder zumindest im Homeoffice gearbeitet habe. Und trotzdem war am Ende des Tages oft das Gefühl von, da muss doch mehr sein. Ich habe mich oft fehl am Platz gefühlt. Und dachte mir so, boah, das jetzt für die nächsten 50 Jahre, das kann es doch nicht sein, das ist mein Leben. Also ich habe das immer ganz krass hinterfragt und ja, wie gesagt, mich oft irgendwie fehl am Platz gefühlt.
Wem hast du denn als erstes davon erzählt? Also mit wem hast du das als erstes geteilt? Und wie war das, das auszusprechen?
Ich glaube, wen habe ich zuerst angerufen? Entweder mein Freund oder ich wusste, der arbeitet gerade. Das heißt, ich glaube, ich habe dann zuerst meinen Arbeitsehemann, mit dem ich sehr viel zusammengearbeitet habe, angerufen. Der hatte zu dem Zeitpunkt nämlich Urlaub. Den habe ich das gesagt, der war total geschockt. Und dann habe ich meinen Freund angerufen und mit dem habe ich mich dann zum Sport verabredet. Also das Erste, was ich gemacht habe, 2,5 Stunden später oder so, war zum Sport zu gehen. Und meinen Eltern habe ich das 2, 3 Tage später erst gesagt.
Und wie haben die reagiert?
Da ich relativ gefasst war am Telefon, habe ich auch gefasste Eltern zurückbekommen.
Die ersten 3 Monate nach der Kündigung bekommt Nadine noch ein normales Gehalt. Ungefähr 2.700 Euro netto. Das ist ziemlich viel. Dann startet ihre Zeit als offiziell Arbeitslose mit Arbeitslosengeld 1. Das sind ungefähr 2/3 des bisherigen Gehaltes. Nadine hat dann knapp 1.000 Euro weniger im Monat.
Ich habe Glück, dass ich so geringe Fixkosten habe. Noch meine alte Wohnung aus Studentenzeiten, die ist Gold wert mit dem alten Mietvertrag.
Also würdest du sagen, dass du es jetzt gar nicht wirklich merkst in deinem Alltag oder merkst du es doch schon irgendwie?
Ich bin in manchen Monaten an Gespartes rangegangen, auf jeden Fall. Aber dadurch, dass ich, meine Fixkosten liegen bei 1.000 Euro, das heißt mit den 700 Euro, die du dann übrig hast, kommst du eigentlich ganz gut über die Runden. Klar kann man jetzt nicht sagen, ich mache jetzt hier einen Shopping-Marathon und ne, gebe jetzt hier massig viel Geld für irgendwelche oder Möbel oder Klamotten, was auch immer aus. Aber dadurch, dass ich auch so jemand bin, der sehr gut für sich alleine sein kann, der das gar nicht braucht, irgendwie ins Kino zu gehen regelmäßig oder essen gehen oder irgendwelche Festivals oder Urlaub oder sonst irgendwas, bin ich damit gut zurechtgekommen.
Also schon tendenziell eher so ein bescheidener Typ. Finde ich ja witzig, weil du dich ja eigentlich online manchmal so ein bisschen, wenn du dir mal was gönnst, das dann so extra an die Glocke hängst, damit die Leute sich so ein bisschen drüber aufregen können.
Aber das ist ja in Ordnung. Mal ein Avocadobrot, Friseur, Maniküre. Ist doch eigentlich in der Norm, finde ich. Aber da hat jeder wahrscheinlich auch nochmal andere. Das sind so meine kleinen Luxussachen, die ich mir gerne gönne. Da hat ja jeder, glaube ich, seins.
Kannst du dich an eine Situation erinnern, an der du dich dann als offiziell Arbeitslose das erste Mal irgendwie entwertet gefühlt hast?
Nee, auch gar nicht. Ich glaube, das liegt mit daran, weil ich mich auch nie über meine Arbeit definiert habe, dass ich dann eben auch nicht das Gefühl hatte, jetzt bin ich nichts mehr wert, weil ich nicht arbeite. Ich habe es aber gemerkt, man hat so ein bisschen Zurückhalt, wenn man dann eben im Park dann Leute trifft, ne, was machst du beruflich? Ich habe dann nie gerade herausgesagt, ich bin arbeitslos, sondern ja, ich wurde gekündigt und beziehe gerade Arbeitslosengeld und mache mich nebenbei selbstständig. Also ich habe es dann nie so auf den Punkt gebracht wie in meinen Videos.
Und gingst du erstmal davon aus, weil du ja schon gesagt hast, zum 1.12. neuer Job und dann Onboarding und dies, das, aber gingst du davon aus, dass das eine kurze Episode sein würde?
Ich habe gemerkt, eben, wo ich so dachte, oh, 1.12. jetzt nochmal, ne, wo das Jahr sich dem Ende dann entgegenneigt und ne, alles geht so ein bisschen langsamer vor sich und du fängst jetzt nochmal bei Null an, indem du jetzt in einem neuen Büro sitzt und dann ne, findest du vielleicht nicht wieder so einen tollen Job wie vorher und so weiter, hat sich mir schon irgendwie voll der Magen umgedreht, wo ich so dachte, boah, nee, das schaffe ich nicht. Lass, komm, nimm einfach 2024 so mit, einen Monat. Kannst auch dann von deiner Abfindung noch gut diesen einen Monat dann leben, ohne dass du an dein Erspartes musst und dann kannst du 2025, kannst du dann durchstarten. Und dachte mir aber so, nee, nutz doch die Zeit, wo du nichts Neues hast und bau dir was Neues auf, was dir wirklich Spaß machen würde. Das ist eigentlich schon die Idee relativ schnell nach der Kündigung entstanden. Jetzt so, wie es geworden ist, dass ich über Arbeitslosigkeit und so weiter spreche, das war Anfang an gar nicht der Plan, aber lustigerweise die erfolgreichste Nische, erfolgreichster Content, den ich hätte machen können.
Ich will auch unbedingt darüber sprechen, also das ist ja der Grund, warum wir hier zusammengekommen sind, aber ich habe hier noch 2, 3 Fragen, die ich irgendwie auch wichtig finde, weil ich finde dieses ganze System, Arbeitslosigkeit, Bürgergeld, wenn man nicht drinsteckt, also so richtig check ich es bisher noch nicht, ich war ja noch nie angestellt, deswegen ist es vielleicht für mich eh nochmal was anderes. Ist dein Arbeitslosengeld mittlerweile ausgelaufen?
Läuft im April aus.
Läuft jetzt ja. Im April aus, ne? Und genau. Was bedeutet das für dich, also was verändert das für dich?
Zum einen der finanzielle Aspekt. Ich kann nicht mehr sagen, ja, am Ende des Monats kommen 1.700 Euro aufs Konto. Aber ansonsten verändert sich eigentlich nicht viel, weil ich habe ja nebenbei trotzdem noch die Selbstständigkeit, die ich dann weiter ausbauen kann. Ob ich damit erfolgreich werde, ob ich davon leben kann, das wird auch nochmal spannend. So Selbstständigkeit in Deutschland generell. Was darf man alles an Steuern zahlen und wie hoch ist der Krankenkassenbeitrag? Davor graut es mir am meisten tatsächlich, der erste Brief der Krankenkasse.
Wie viel ist dann konkret das Bürgergeld jetzt nochmal für die, die jetzt vielleicht sich da nicht täglich mit beschäftigen? Also von 1.700 fällst du vermutlich auf, was ist Grundsicherung?
Ich glaube 563 oder 73, ich glaube 63. Aber da würde quasi meine Miete übernommen werden und ich glaube auch Strom oder nee, Strom nicht oder anteilig Heizungskosten, ich weiß es gar nicht genau. Okay. Wobei es kann sein, dass meine Wohnung zu groß ist, auch wenn es jetzt ein kleiner Miet, also geringe Mietkosten sind, kann es sein, dass meine Wohnung zu groß ist.
Also musst du dann in eine kleine, teurere Wohnung ziehen.
Wahrscheinlich, ja.
Na wunderbar.
Ich glaube, da geht es dann eher ums Prinzip. Keine schöne große Wohnung für eine Arbeitslose, sondern man muss es sehen, dass du arbeitslos bist und andere sollen sich besser fühlen.
Wie war denn dein erster Kontakt mit der Arbeitsagentur damals?
Also das Erste, was du machen musst, wenn du gekündigt wirst, ist dich arbeitssuchend melden. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten kannst, wenn du es zu spät machst, kannst du eine Sperre bekommen, was dein Arbeitslosengeld angeht, wenn du dann wirklich arbeitslos bist. Und dann bekommt man relativ schnell einen Anruf von der Agentur für Arbeit und wirst dann über so Formalien aufgeklärt. So, du hast 21 Tage Urlaub, wenn du krank wirst, musst du bitte einen Attest einreichen und du musst dich ortsabwesend melden, wenn du gerade nicht in deiner Stadt bist und so weiter. Ja, solche Sachen wurden da geklärt und dann bin ich Ende November, also kurz vor meinem ersten Monat arbeitslos sein, zur Agentur für Arbeit gegangen, um mich arbeitslos zu melden. Das musste ich persönlich machen, weil mein Perso ist seit 2019 abgelaufen und hat nicht diese Online-ID-Funktion. Und dann gehst du eben persönlich hin, die nehmen deine Personalien auf und schalten dann online einen Antrag auf Arbeitslosengeld frei, den du dann zu Hause ausfüllst und abschickst.
Wie war das, da hinzugehen? Ja. Also jemand zu sein, der dorthin geht, um Arbeitslosengeld zu empfangen? War das einfach so ein normaler Amtsweg jetzt, wie vielleicht danach vielleicht hoffentlich den neuen Personalausweis beantragen oder so? Oder war das schon irgendwie was anderes?
Ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich hatte mir gedacht, dass ich mich 100% dafür rechtfertigen muss, warum ich gekündigt wurde, warum ich keine Kündigungsschutzklage eingereicht habe, warum ich, keine Ahnung, dass ich nachweisen muss, wie viele Bewerbungen ich in den letzten 3 Monaten geschrieben habe. Und dann dachte ich auch so, 100% nehmen die das als Anlass, dass mein Perso abgelaufen ist, um mich wieder wegzuschicken, weil die wollen ja nicht zahlen. Das ist auch der perfekte Anlass, erstmal zu sagen, geh mal bitte zum Bürgeramt und beantrag einen neuen Perso. Wir sehen uns dann in einem halben Jahr, wenn du einen Termin bekommen hast. Das habe ich mir so gedacht. Also ich habe die schlimmsten Horrorszenarien habe ich mir ausgemalt. Aber es ist wirklich sehr einfach. Es ist wirklich ein sehr simpler Behördengang. Nichts weiter.
Und die Leute waren nett zu dir?
Die waren alle nett. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit der Agentur für Arbeit gemacht, tatsächlich. Netteste Hotline. Ich rufe da sehr gerne an, um mich beraten zu lassen.
Wie viele Bewerbungen hast du denn schon geschrieben?
Das darfst du dir ausrechnen. Von Januar letzten Jahres bis Januar diesen Jahres um die 8 bis 9 Bewerbungen pro Monat.
Aha, 8 bis 9 okay. pro Monat sind so auf jeden Fall über 100.
Wenn du das sagst, ja.
Also deutlich über 100.
Ganz schlecht im Kopf rechnen.
Ich bin so mittel, aber ich würde sagen, es sind so grob gut über 100. Waren das Bewerbungen, wo du wirklich auch gedacht hast, das könnte was sein, oder hast du die gemacht fürs System?
Mein Arbeitsvermittler hat mir aufgetragen, 8 Bewerbungen pro Monat zu schreiben. Mein Anspruch, war ich auch ein bisschen, ich war sehr ehrlich bei meinem ersten Vermittlungsgespräch, was dann Ende Januar stattfand. Da habe ich gesagt, ja, ich habe geguckt bei StepStone, Indeed, aber ehrlicherweise ist da gerade kein cooles Unternehmen, wo ich gerne arbeiten wollen würde. Ich dachte, und ich finde auch immer noch, das ist ein total humaner Anspruch zu sagen, ich möchte was Cooles machen, in Anführungszeichen. Das ist ja auch nur zielführend, wenn die Person, die gerade arbeitslos ist, etwas findet, wo sie auch wirklich gerne hingeht. So, das merkt ja auch der Arbeitgeber. Mein Arbeitsvermittler, gut, seine Aufgabe ist es, dass ich möglichst schnell wieder in Arbeit finde und aus der Statistik rausfliege. Der fand es gar nicht cool und meinte, ja, sie sollen kein cooles Unternehmen finden, sie sollen möglichst schnell wieder arbeiten. Und dann habe ich eben diese 8 Bewerbungen, die ich nachweisen musste, quasi als Hausaufgabe aufbekommen. Und klar sind dann unter diesen 8 Bewerbungen, ist nicht jedes Unternehmen, fand ich jetzt cool, in Anführungszeichen.
Aber gab es Einladungen zum Gespräch, die du auch wahrgenommen hast?
2 hatte ich, ja.
Und bist
sonst, wirst geghostet. Ich glaube, gerade in der Branche, wo ich suche, kennen vielleicht ein paar Zuschauer Marketing. Es ist super, super schwierig. Gerade jetzt auch noch, ich bin 35, eine Frau. Was ist, wenn ich Kinder bekommt? Und dann habe ich natürlich auch dadurch, dass ich schon Erfahrung habe, eine gewisse Gehaltsvorstellung. dadurch bin ich einfach nicht selbst wettbewerbsfähig, weil jeder junge Mensch will irgendwas mit Medien oder mit Marketing machen, der gerade studiert hat. Und die machen es halt auch für 38.000 oder für 32.000. Die haben dann vielleicht nicht die Erfahrung. Aber Marketing ist jetzt so, ehrlich gesagt, jetzt auch kein Hexenwerk. Das ist einfach Learning by Doing. Ja, also am meisten, glaube ich, wurde ich geghostet und sonst automatische Absagen. Ich hatte mich beim Institut für berufliche Bildung nach einem Coaching erkundigt, dem Gründercoaching, das ich dann gerne machen wollte. Das wurde aber leider abgelehnt von meinem Arbeitsvermittler.
Aber sonst versteht ihr euch gut oder dein Arbeitsvermittler und du?
Ich hab jetzt eine Arbeitsvermittlerin seit Oktober. Also mir wurde gesagt, das wechselt wohl durch alle halbe Jahre. Auf Social Media von einer Followerin habe ich gehört, nee, eigentlich wechselt das nicht durch. Es ist halt einfach nur eine hohe Fluktuation bei der Agentur für Arbeit. Es sind ja alles auch nur so befristete Jobs tatsächlich, lustigerweise. Also ja, aber ich habe jetzt eine Arbeitsvermittlerin und mit der verstehe ich mich sehr gut.
Inwiefern kommt dann ein ganz anderer Job für dich in Frage? Also hast du dich irgendwo zum Beispiel schon mal im Praktikum erprobt oder könntest du dir vorstellen, wenn du sagst, im Bereich Marketing ist irgendwie Katastrophe, auch irgendwas ganz anderes zu machen?
Gerade ist es die Selbstständigkeit, die ich mir gerne aufbauen wollen würde. Wenn das nicht klappt, will ich gar nicht dran denken. Ich manifestiere, dass es klappt. Aber da habe ich auch keine Antwort drauf. Ich war schon immer ganz schlecht, die Frage zu beantworten, wo siehst du dich in 5 Jahren? Das konnte ich noch nie beantworten, kann ich immer noch nicht beantworten. So, Büro wird für mich wahnsinnig schwierig, da nochmal irgendwie einzusteigen. Dadurch, dass mir das halt nie Spaß gemacht hat, diese 8 Stunden am Laptop zu verbringen, ja, müsste ich mir überlegen, was es sonst wäre. Ein Job, den ich sehr erfüllend empfinde, ist vielleicht auch sehr blauäugig, weil Pflegekräfte sagen ja definitiv was anderes, wäre aber Altenpflege tatsächlich. Das finde ich wirklich sinnstiftend und eine schöne Tätigkeit. Aber das sage ich als jemand, der noch nicht wirklich in der Altenpflege war. Also bevor jetzt irgendwie Kommentare kommen, wie blauäugig ist die denn? Das ist der härteste Job der Welt.
Nochmal kurz zum System. Wie oft hast du Kontakt zur Arbeitsagentur?
Gar nicht so oft, wie ich auch dachte vorher. Da habe ich gedacht, da muss man jede Woche vorstellig werden oder regelmäßig anrufen. Ich glaube, ich war also einmal vor Ort, als ich mich arbeitslos gemeldet habe, dann einmal persönlich für mein Vermittlungsgespräch. Dann habe ich meine Arbeitsvermittlerin, die neue, im Oktober kennengelernt. Mit der hatte ich dann nochmal ein Gespräch angesetzt diesen Januar. Und das war's. Also ich habe natürlich ab und zu mal angerufen, wenn ich irgendwie eine Frage hatte, aber dass ich jetzt oft dahin gegangen bin oder andauernd meine Arbeitsvermittlerin kontaktiert habe, das ist nicht der Fall gewesen.
Was findest du gut an der Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur?
Ich bin so positiv überrascht, dass die so nett sind. Ich glaube, man hat so eine Angst. So. Es ist einerseits Behörde und dann ist es Agentur für Arbeit. Ich glaube, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Aus so Schauermärchen, dass sie irgendwie einen so maßregeln oder so. Ich glaube, beim Jobcenter weht nochmal ein anderer Wind, habe ich zumindest in den Kommentaren gelesen. Wenn es dann um Grundsicherungsempfangende geht, da habe ich mir sagen lassen, dass die da anders mit den Menschen umgehen. Wo ich auch das Gefühl habe, ja, ich als ALG-1-Empfängerin, ich bin, glaube ich, die gute Arbeitslose, weil ich habe ja vorher gearbeitet. Und dann gibt es ja noch die bösen Arbeitslosen, das sind die Bürgergeldempfänger.
Mittlerweile ist Nadines Arbeitslosengeld ausgelaufen. Sie hat sich, wie schon am Rande erwähnt, ziemlich rasch nach der Kündigung überlegt, sich im Social-Media-Bereich zu erproben. So richtig arbeitslos im klassischen Sinne war sie eigentlich nie. Statt durch die Arbeitslosigkeit belastet zu sein, genießt sie es, Zeit für Herausforderungen zu haben, die sie sich selber setzt und nicht ein Vorgesetzter.
Ich war zuerst nach der Kündigung nur auf TikTok, weil ich für Instagram zu schüchtern war. Da dachte ich so, oh nee, da ist ja jeder. Grundschule, Schule, Ex-Kollegen, Ex-Arbeitskollegen, Studienkollegen. Du weißt ja, Instagram hat jeder. Bei TikTok weißt du ja nicht, wer von denen jetzt schon TikTok hat. Was eigentlich auch total blöd ist, weil wenn du sagst, ich möchte gerne Social Media machen, dass du dich dann nicht traust, auf Instagram rauszugehen und nur auf TikTok bist. Aber habe ich das erste halbe Jahr auf jeden Fall nur TikTok gemacht. Und eigentlich wollte ich auch zu Themen was machen, die mich persönlich sehr interessieren, Sport, Ernährung, Zyklusthemen. Ich habe auf Minijob-Basis war ich schon mal Social Media Managerin für ein Female Startup, wo ich eben über die Periode gesprochen habe. Ist, glaube ich, genauso tabuisiert wie die Arbeitslosigkeit. Und es sind ja 3 Themen, die ganz gut zusammenpassen. Und dann ist relativ spontan bei TikTok, so funktioniert ja TikTok, du machst die Kamera auf und redest einfach was rein, was dich gerade so ja interessiert, was dich gerade, was du vielleicht gerade lustig fandest oder worüber du dich aufgeregt hast. Und bei mir war es, ich heiße Nadine, ich wurde gestern gekündigt und das einzig Richtige, was man macht, ist laufen gehen. Also so 15 Sekunden Clip. Und dann dachte ich so ein paar Tage später beim Abwaschen so, hey, das hat doch eigentlich Potenzial, es hat Wiedererkennungswert. Dann weiß irgendwann jeder, dass du Nadine bist. Und dann fragt man sich vielleicht irgendwann, ja, was hat sie eigentlich an Tag 7 gemacht? Oh, ich habe schon lange nicht geguckt. Was war eigentlich zwischen Tag 20 und 30? Und habe dann dieses Content-Format angefangen. Und so ist das irgendwie entstanden. Ich wusste natürlich von Anfang an, dass das provokant ist, weil man eben von einer Arbeitslosen erwartet, dass sie Bewerbungen schreibt und nicht, ich heiße Nadine, ich wurde, keine Ahnung, vor 7 Tagen gekündigt und heute gehe ich Minigolf spielen oder sowas. Und habe das dann aber irgendwann auf Eis gelegt, weil es dann doch relativ aufwendig war, sich immer irgendwie eine neue Unternehmung auszudenken. Und habe dann meinen ersten Vlog letztes Jahr habe ich den gemacht. Ich gucke selber gerne Vlogs, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe es so Leuten beim Leben einfach zuzugucken und wollte das auch gerne einfach mal machen und hatte dann keine gute Hook. Ich finde es dann so langweilig, A Day in My Life oder so zu nehmen. Dachte, komm, nimmst du noch mal hier die Kündigungstage, da ist Nadine, du wurdest gekündigt. Was kannst du noch nehmen als Aufhänger? Okay, brotloser Alltag. Also es ist relativ schnell entstanden und es war dann auch mein erstes Video, was ich bei Instagram hochgeladen habe. War so mein Vorsatz fürs neue Jahr, komm, traue ich jetzt einfach auch mal Instagram zu machen.
Ja, ich habe geguckt, du warst, sorry, dass ich dir, aber das war wie viele 100 Tage nach deiner Kündigung bei Instagram?
143.
Genau, 143. Ja,
stimmt,
genau.
Hat mich 143 Tage gekostet, weil ich Mut hatte, das zu posten.
Weil ich hatte quasi schon so einen Anteaser und war so, ja, von Anfang an gepostet und dann war ich selber TikTok auch nicht nutze. Deswegen danke nochmal für die Darbietung, für die Darstellung, was eigentlich bei TikTok passiert. Wusste ich bisher noch nicht so richtig. Peinlich. Dann bist du also nach 143 Tagen bei Instagram gelandet.
Und das Video hätte ich nicht gedacht, dass Instagram das belohnt, weil haben wir ja alle so gelernt, du musst erst regelmäßig posten und dann wirst du vom Algorithmus belohnt, dass es ausgespielt wird. Aber das Video, ich glaube, es hat aber auch tatsächlich 2-3 Tage gedauert und dann wurde es so krass ausgespielt, das hat stand jetzt über 2 Millionen Views und hat mir dann auch innerhalb von 5 Tagen oder so 10.000 Follower beschert. Also Instagram ist nochmal erfolgreicher für mich gewesen als TikTok. Und wenn man sich jetzt den ersten Vlog anguckt, der ist wirklich harmlos. Da ist nichts, worüber man sich irgendwie aufregen könnte, weil der ist wirklich nicht provokant. Aber die Leute haben Sachen gefunden, worüber man sich aufregen kann, einfach weil ich nicht dem stereotypischen Bild einer Arbeitslosen entspreche. Angefangen mit der Ultraschallzahnbürste, die, keine Ahnung, 119 Euro kostet. Über, dass ich mitten am Tag Sport mache, statt eben Bewerbungen zu schreiben oder mir abends Sushi bestelle, weil das ist ja auch viel zu teuer für eine Arbeitslose. Und durch diese ganzen Kommentare, die da reinkamen, habe ich ja ganz gut, also ich mag auch Hate, ich mag nette Kommentare, aber ich mag auch Hate-Kommentare, weil sie natürlich irgendwie ganz gut zeigen, wo jetzt in meinem Fall, wo der Schmerz der Gesellschaft sitzt, aber auch ganz gut zeigen, wie ich will nicht sagen gebrainwashed, aber wie krass wir in unserer Denke sind, was Arbeitslosigkeit angeht, dass da doch ein sehr einseitiges Bild in den Köpfen herrscht und auch eine krasse Vorstellung darüber, was eine Arbeitslose darf und was sie nicht darf. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn ihr euch davon getriggert fühlt, dass ich hier einfach ein ganz normales Leben gerade führe, dann setzen wir jetzt richtig einen drauf und dann wurden die immer provokanter und ich habe immer mehr mit gesellschaftlichen Klischees gespielt und so weiter.
Und also ist ja klar, dass ich das natürlich auch mit dir besprechen möchte oder mit dir sprechen möchte über Kommentare wie, ich zitiere, geh arbeiten, du faules Stück, was irgendwie ein Näher kommentiert hat unter deinem Video. Also das ist ja nur einer von ganz vielen fragwürdigen Kommentaren oder negativen Kommentaren. Aber es sind viel mehr Kommentare positiv, muss man schon sagen, oder?
Das stimmt, ja. Wobei, wenn... Ich hatte jetzt lange kein Video, was mal so über 300.000 oder 500.000 Views war, weil dann merkst du, kommen mehr negative Kommentare, weil du bleibst noch so in deiner Bubble so bis zu 200.000 Views und ab dann geht's erst los, dass dein Video auch auf anderen For You-Pages landet und dann ja vielleicht auch auf Leute trifft, die gerne haten oder dich runtermachen wollen.
Was glaubst du, ist das Problem? Du hast schon gesagt, die sind gebrainwashed oder haben irgendwie ein sehr eingefahrenes Bild von, was Arbeitslose tun dürfen, was nicht, was sie zu erfüllen haben für die Gesellschaft. Was glaubst du, ist im Kern das Problem dieser Leute? Und ich frage dich das jetzt und erwarte eine sehr fundierte Antwort, weil du hast ja ein ganzes Buch über diese Frage gerade veröffentlicht.
Ich habe auch mal ein Video dazu veröffentlicht, woher kommt der Hass auf Arbeitslose? Und ich bin dafür von mir mal ausgegangen, weil ich hatte auch mal meinen Zorn auf Arbeitslose. Da müssen wir aber 10 Jahre zurückgehen, wo ich meinen ersten Vollzeitjob hatte als SEO-Managerin und ich habe es wirklich gehasst. Also ich bin da irgendwie so reingerutscht durchs Pflichtpraktikum. Ich wurde dann übernommen als Werkstudentin und dann haben die mir eine Teilzeitstelle angeboten, nachdem ich den Bachelor abgegeben habe. Und das habe ich natürlich dankend angenommen, weil es natürlich sehr cool, direkt als Berufseinsteigerin eine Vollzeit- oder eine Teilzeitstelle damals zu haben. Und es war dann aber leider die einzige Qualifikation, die ich auf dem Lebenslauf hatte, SEO-Management. Das heißt, den ersten Vollzeitjob, den ich mir dann gesucht habe, war natürlich SEO-Management. Und ich habe mich dem irgendwie so total gefügt und dachte, ja, das ist halt so. Jeder geht irgendwie ins Büro, du machst halt SEO-Management, ne? Ist halt so.
Ganz kurz, SEO-Management so nochmal für die, die das jetzt vielleicht nicht so einordnen können. Ganz kurz noch.
Suchmaschinenoptimierung.
Ja, genau. Okay.
Und genau, also der Job war scheiße, ich habe wirklich schlecht verdient und dann bist du natürlich irgendwie so unzufrieden mit deinem Leben, weil du arbeitest 40 Stunden die Woche, um dir ja eigentlich gerne was leisten zu wollen, guckst dann am Ende des Monats aber trotzdem, ne, was kann ich mir davon jetzt noch leisten, einfach mal vielleicht so einen Pulli kaufen oder hier irgendwie mal einfach mal so ein Wochenende wegfahren ist nicht drin, bis dann nach Feierabend bist du angekotzt von deinem Leben, weil du deinen Job hast, am Wochenende genauso angekotzt und dir graut's am Sonntag schon, kannst du nur an Montag denken. Und dann guckst du auf deinen Gehaltszettel, siehst, was da an Steuern wegfällt. Geld, was du ja eigentlich selber ganz gut gebrauchen könntest. Und dann, da hatte ich auch diese blöden Arbeitslosen, die hier irgendwie, ich unterhalte hier einen Bürgergeldempfänger von dem, was ich hier abbezahle. Das steckt sich jetzt ein Bürgergeldempfänger schön in die Tasche. Diese Denke hatte ich auch, muss ich leider sagen. Was ja auch nicht von ungefähr kommt, wenn du, keine Ahnung, in die Bild-Zeitung reinguckst oder jetzt auch Friedrich Merz an seinem Podium sprechen hörst oder auch ne, RTL2-Nachmittagsprogramm. Das wird ja alles krass gefüttert, diese Denke. Und da kommt einfach sehr viel Unzufriedenheit, kommt da zusammen. Wenn du unzufrieden bist, ne, dann trittst du ja sowieso gerne irgendwie nach unten, suchst auch andere Schuldige, statt dass du mal bei dir selber vor der eigenen Haustür kehrst und einfach mal ne, das angehst, so die eigene Unzufriedenheit, weil dafür kann auch kein Arbeitsloser irgendwie was. Kein Arbeitsloser hat mich gezwungen, dass ich diesen Job mache oder für das und das Gehalt arbeite. Das habe ich alles mir selber zu verschulden. Ja,
jetzt müssen wir nur noch rausfinden, warum Friedrich Merz eigentlich so unzufrieden ist.
Ja. Ja, könnten. Gute Frage.
Eine Frage an die Community. Oder Friedrich, falls du das jetzt hörst. Warum bist du eigentlich so unzufrieden? Gut, ein kleiner Ausflug. Du hast aber diese Einstellung reflektieren können. Musstest du selber arbeitslos werden, um das nochmal neu einordnen zu können?
Ich denke ja, weil ansonsten beschäftigt man sich ja nicht wirklich damit, mit dem Thema, wenn es halt einen gerade nicht betrifft. Und ist auch dem geschuldet durch die ganzen Kommentare, dass ich mir mal so dachte, woher kommt das wohl? Und dann bin ich einmal selber in mich gegangen und dachte, ja, so Nadine, du hattest das doch auch mal, dein Groll. Woher kam denn das? Ja, weil du einfach ein scheiß Leben hattest, weil du was gemacht hast, was dir keinen Spaß gemacht hat, weil du es unfair fandest, dass du so wenig verdienst und so viel Steuern zahlst. Aber dafür können die Arbeitslosen halt nichts.
Wie müsstest du dich denn zeigen, dass die Leute kein Problem mit deinem Arbeitslosenleben hätten?
Den ganzen Tag nur Bewerbungen schreiben und keinen Spaß haben.
Ich habe mir mal angesehen, wie Arbeitslose eigentlich so ihre Zeit verbringen. Das findet unter anderem die Zeitverwendungserhebung des Statistischen Bundesamtes alle 10 Jahre raus. Die letzte wurde 2022 veröffentlicht. Und daran zeigt sich, dass Arbeitslose deutlich mehr Zeit für Körperpflege und für den Haushalt, Kochen oder Gartenarbeit aufbringen. Ja, sie haben auch mehr Medienzeit. Laut der Studie mit 20 Stunden pro Woche deutlich mehr als alle anderen Bevölkerungsgruppen. Sie lesen aber auch mehr. Und was ich persönlich bemerkenswert finde, ist die Zeit, die sie in Ehrenämter investieren. Ungefähr 2 bis 3 Mal so viel wie Erwerbstätige. Scheinbar auch, um sich eine Struktur in ihrem Alltag zu erhalten. Nadine merkt schnell, dass ihre Inhalte in den sozialen Medien einen Nerv treffen und sie ein Angebot geschaffen hat, das vielen gut tut.
Am Anfang wollte ich tatsächlich nur unterhalten, so wie, glaube ich, die meisten auf Social Media. Und dann habe ich auf Instagram mehr und mehr Kommentare bekommen wie danke für dein Content oder du inspirierst mich oder danke, dass es deinen Account gibt. Ich wünschte, ich hätte ihn eher gefunden oder ich wünschte, ich hätte den Content hätte schon vor ein paar Jahren gegeben, als ich gekündigt wurde und so weiter. Von ich will nur unterhalten, ist es ein, ich würde gerne einen Beitrag, wenn auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass Menschen sich nach einer Kündigung weniger schämen, dass sie das Ganze vielleicht auch als Chance sehen können und auch, dass das Thema Arbeitslosigkeit weniger tabuisiert wird, weil ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich glaube, in den nächsten Jahren wird es doch einige treffen, die das nie gedacht hätten, die immer pünktlich zu einem Meeting erschienen sind, die nie Fehltage hatten oder so. Das wird, glaube ich, noch eine krasse Kündigungswelle kommen. Und desto wichtiger finde ich es, dass wir ja darüber offen sprechen können. Vor allen Dingen eben auch als Gesellschaft das weniger tabuisieren und weniger Finger zeigen und auch, dass die Menschen aufgeklärt sind über die Möglichkeiten, die es durch die Agentur für Arbeit gibt.
Also du bist auf jeden Fall jetzt schon weit über ein Jahr quasi aktiv bei Social Media mit deinem Thema. Hast du das Gefühl, dass sich in den Kommentarspalten schon was verändert hat?
Nein, die Leute, die ihren Groll haben, die haben weiterhin ihren Groll. Also da habe ich noch nicht erlebt, dass einer, der regelmäßig Hate verbreitet hat, dann, keine Ahnung, nach 50 Tagen auf mich zugekommen ist und sich entschuldigt hat oder irgendwie... Das nicht, nein.
Sag niemals nie. mal angenommen, Friedrich Merz führt ein erleuchtendes Gespräch, ändert seine Perspektive. Also man kann sich ja auch verrückte Dinge vorstellen, ne? Und du darfst quasi eine kurze Rede schreiben. Was würdest du gerne Friedrich Merz adressiert an Arbeitslose in den Mund legen? Du darfst kurz überlegen.
Auch mit kurzer Überlegung sehr schwierig, aber ich habe mich schon oft gefragt, so, der ist ja nicht dumm, der Mann, der hat ja, was ist das auf dem Kasten? Hat er was auf dem Kasten, kann man das so sagen?
Finde ich total nett, finde ich super wohlwollend, dass du das so sagst. Ja, er hat schon was auf dem Kasten, denke ich auch.
Deswegen teilweise, wenn der so Sachen raushaut, denke ich mir so, er kann es doch nicht ernst meinen.
Ich weiß nicht, ob ich das vorwegnehmen darf, weil ich will natürlich die Pointe deines Buches jetzt nicht irgendwie, also jeder soll es von vorne bis hinten lesen, der möchte. Aber du hast ja, wenn ich das richtig verstehe, auch einen Appell an Friedrich Merz mit eingebunden am Ende deines Buches, oder?
Wessen Bundeskanzler sind Sie eigentlich? Richtig.
Willst du mal kurz zusammenfassen?
Ich glaube, das lasse ich als kleines Überraschungs- oder als Cliffhanger.
Toll.
Für das damit.
Genau, du bist einfach Profi. Du bist einfach Medienprofi und da merkt man das einfach dann auch sofort. Also absolute Leseempfehlung natürlich. Und den Titel musstest du da jetzt irgendeinem von deinen Kommentatorinnen quasi jetzt Tantieme abtreten für den tollen Buchtitel, den sie ja dir eigentlich vorgegeben haben. Vielleicht willst du mal sagen, wie es heißt.
Also Sozialschmarotzerin, genau. Tantiem muss ich da nicht abtreten. Aber ich musste gerade an einen Kommentar denken von einem Herren. Also ich kriege größtenteils Hate-Kommentare von Herren. Und ein Herr hatte dann geschrieben, ich soll doch auch bitte dankbar über diese Hate-Kommentare sein, weil dank denen habe ich dann ja auch Content. Also lieben Dank an alle Männer, die haben es mal wieder
Dank,
geschafft.
Genau. Ohne sie wärst du nichts. Ja.
Richtig.
Ja, also wichtige Frage, weil wir jetzt ja auf deine aktuelle berufliche Situation auch schon eingegangen sind in Social Media. Bist du jetzt überhaupt noch arbeitslos? Weil ich meine, du postest nahezu täglich, das ist viel Arbeit. Du hast ein Buch geschrieben, wie wir jetzt schon auch erwähnt haben. Darfst du dich überhaupt jetzt noch als Arbeitslose oder arbeitssuchend da so präsentieren?
Ich bin zumindest noch arbeitslos gemeldet. Und du darfst ja nebenbei einer selbstständigen Tätigkeit nachgehen oder deine Selbstständigkeit aufbauen. Anders als Bürgergeld ist es ja eine Versicherungsleistung, die du für den Verlust deines Arbeitsplatzes erhältst. Das ist dein gutes Recht, dass du das beziehen kannst.
Also die Frage ist halt, funktioniert dein Geschäftsmodell der nicht vorzeigbaren Arbeitslosen denn noch, wenn du jetzt eigentlich gar nicht mehr arbeitslos bist?
Der Content funktioniert dann auf jeden Fall nicht mehr. Ich werde aufgrund des Buches, das rausgekommen ist, im April auf jeden Fall noch ein bisschen Content machen, auch Wissenscontent, was man so rund um Arbeitslosengeld wissen darf. Was danach aber kommt, das weiß ich nicht. Selbstständigkeit in Deutschland ist ja auch ein tolles Thema. Muss auch die Leute dahingehend mitnehmen. Was für Hürden gibt es? Wie sehr lohnt sich das finanziell wirklich? Beziehungsweise was müsste man verdienen, damit da auch wirklich was übrig bleibt, sodass man davon leben kann? Oder auch generell, wie gestaltet sich denn das Leben als Content Creator? Gerade wenn du nicht jede Kooperation annehmen willst. Das die letzten 3 Monate, ich habe Anfragen bekommen, aber da war ich sehr picky und dachte so, nee, darauf habe ich keine Lust. Das möchte ich nicht bewerben. Deswegen, mal schauen, ob ich davon leben kann. Das ist dann auch nochmal eine Reise für mich.
Was möchtest du Personen sagen, die entweder vor kurzem ungewollt arbeitslos geworden sind oder gerade große Angst davor haben, arbeitslos zu werden?
Das ist ungelogen die Frage, die ich am meisten gestellt bekomme.
Na toll.
Ich sage da immer dasselbe, dass es natürlich sich wahnsinnig ungerne Tipps gebe für die Situation, weil unsere Lebensumstände, jeder hat andere Lebensumstände und ich muss sagen, ich bin eben eine sehr privilegierte Arbeitslose, dadurch, dass ich rund 1.700 Euro Arbeitslosengeld bekomme, Fixkosten in Höhe von 1.000 Euro habe und ich habe keine Kinder oder sonst irgendjemanden, für den ich Verantwortung übernehmen müsste, außer den Hund und halt mich selber. Dadurch habe ich natürlich eine ganz andere Ausgangssituation und kann eben auch sagen, okay, was würde mir wirklich Spaß machen? Und kann dann auch auf eine Selbstständigkeit hinarbeiten, wenn ich das jetzt so einer alleinerziehenden Mutter sagen würde, so, ne? Ist doch vielleicht auch eine tolle Chance, die Kündigung musste vielleicht passieren, da wartet noch was viel Besseres auf dich. Die wird auch sagen, ja toll, danke Nadine, alleine meine Miete kostet 1.500 Euro, ich kriege 1.300 Euro Arbeitslosengeld und ich habe 2 kleine Kinder zu Hause. Deswegen tue ich mich da sehr schwer mit Tipps, weil gerade Arbeitslosigkeit doch für jeden sehr anders aussieht.
Das verstehe ich, aber vielleicht so zum Thema Selbstbild, so quasi eine Reformation des eigenen Verständnisses, wo du dich ja auch quasi von entfernen konntest an irgendeinem Punkt. Vielleicht da noch irgendeinen Anstoß?
Und da wünschte ich, könnte ich ja eben einen Tipp geben. Aber ich war halt von Anfang an nicht so jemand, der sich über seinen Job definiert hat. Deswegen, kann ich da auch keinen Tipp geben, weil ich meinen Wert nie davon abhängig gemacht habe. Und am Ende, man ist ja auch so viel mehr als sein Job. Das ist ja nur was, was man 40 Stunden die Woche macht. Aber es macht einen ja nicht unbedingt aus. Das ist ja der Charakter, der einen Menschen ausmacht. Das, worüber er lacht, worüber er weint, was er vielleicht für seine Mitmenschen tut, was er gerne macht, was er nicht so gerne mag und so weiter. Das ist ja das eigentlich Spannende an einem Menschen, wie der so tickt und nicht das, was der 8 Stunden im Büro macht oder so.
Angenommen, irgendeine Person hört jetzt diesen Podcast, ist warum auch immer noch nicht auf anderem Wege auf dich aufmerksam geworden, aber hört jetzt diesen Podcast und hat dieses eine Unternehmen, was genau dein Traumjob quasi für dich parat hat. Was wäre das für ein Job?
Oh, ich würde bei Nike würde ich zögern, tatsächlich. Ich habe eine ganz, ganz große Leidenschaft für Nike.
Und, durch deine Sportbegeisterung, oder?
Ja, durchs Laufen. Ich laufe sehr, jetzt geht's halt nicht wegen der Verletzung, aber ich habe ein ganz, ganz großes Fable eigentlich fürs Laufen und Nike finde ich ganz toll.
Was wünschst du dir?
Was wünsche ich mir? Zuerst denkt man ja, glaube ich, immer an sich wahrscheinlich. Und da wünsche ich mir, habe ich gemerkt, durch den Unfall letzten Jahres, wo mir die Kniescheibe rausgesprungen ist, dass eigentlich alles so irrelevant ist und dass Gesundheit im Leben so viel wiegt, dass ich wünsche mir einfach ein gesundes Knie, ganz gerade heraus. Das hat mich wirklich, viele zieht eine Kündigung runter und haben dann eine Identitätskrise. Und für mich war es wirklich das Knie, was mich so hart runtergezogen hat und wo ich meine Identitätskrise hatte, weil ich mich immer durch den Sport definiert habe. Und es tut verdammt weh. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Identitätskrise so real ist und dass man das auch spürt. Also ich habe an manchen Tagen fühlt es sich wirklich wie der krasseste Liebeskummer an, so ein richtig zerbrochenes Herz. Ja, daran habe ich mal gemerkt, wie zweitrangig eigentlich alles andere ist, weil seit dem Knie auch kaum irgendwie im Kopf das Thema Geld, weil ich so vereinnahmt bin, was meine Gesundheit angeht. Deswegen, ich wünsche mir ein gesundes Knie. Ganz, ganz selbstlos hier.
Das ist total okay. Da würde ich sagen, gute Besserung.
Dankeschön.
Wenn du mir ein Thema vorschlagen möchtest oder vielleicht sogar deine Geschichte erzählen willst, dann schreib mir an tabubruch@ mdr.de. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für alle, die verstehen wollen, was Energiewende ganz konkret bedeutet. Der MDR-Podcast Tschüss Kohle, Hallo Zukunft begleitet den Braunkohleausstieg im mitteldeutschen Revier, also in Teilen von Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die beiden Hosts Britta Felske und Ralf Geißler sind dort regelmäßig mit dem Mikrofon unterwegs und sprechen mit den Menschen, die den Wandel gestalten oder von ihm betroffen sind. Sie besuchen Dörfer wie Pödelwitz, das den Kohlebaggern nur knapp entkommen ist und nun neue Bewohner anzieht. Sie schauen in den Tagebau Profen, wo es spürbar ruhiger wird, weil immer weniger Kohle verkauft wird. Und sie fragen, was kommt stattdessen? Wie steht es um Projekte für erneuerbare Energien? Und was macht die Transformation mit den Menschen? Das Besondere, dieser Podcast ist als Langzeitdokumentation angelegt. Gerade ist die 5. Staffel erschienen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Energiewende vor Ort klingt, dann hört rein in Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Ihr findet den Podcast in der ARD Sounds App. Den Link stellen wir euch in die Shownotes.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.